Eine schöne guten Morgen. Meine Stimme hat ein Problem schon seit Freitag. Und tatsächlich, ich habe zu Robby gesagt, Robby, vielleicht gehe ich nicht zu Predigt, weil meine Stimme war komplett weg. Aber er hat gesagt, wir werden beten. Und ich habe auch gebetet, wir zusammen haben gebetet. Und meine Stimme ist wieder da, ist nicht 100%, aber ich glaube, dass es so geht. Und heute habe ich das Privileg, eine neue Serie mit euch anzufangen. Einfach eine Serie, die aus meiner Sicht ganz besonders ist. Die Serie heißt Gekommen. Und heute, wir werden über das erste Thema in dieser Serie nehmen. Gekommen und den Willen des Vaters zu tun. Natürlich, wir sprechen über unseren Herr Jesus. Und dass dieses Ding in seinem Herz so stark war, gekommen und den Willen des Vaters zu tun. Und ich möchte mit euch zwei Texte lesen. Die erste steht in Johannes Kapitel 6, Vers 38. Dort wir lesen, denn ich bin von Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meine Willen tue, sondern die Willen dessen, der mir gesandt hat. Und der nächste Text steht in Philipper, Kapitel 2. Ich werde lesen ab Vers 5, also Philipper, Kapitel 2, ab Vers 5 und wir lesen bis 11. Und dort lesen wir, habt diese Gesinnung in euch, die auch Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußert sich und nahm Knechtgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigt er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlische und irdischen und unterirdischen und jeder Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. So, wie schon gesagt, das Thema ist einfach ein wunderbares Thema. Aber wenn wir gucken in diese zwei Texte, der zweite Teil ist, dass er gekommen ist, um den Willen des Vaters zu tun. Der erste Teil ist, er ist vom Himmel herabgekommen oder er entäußert sich oder er erniedrigt er sich. Also das heißt, dass wir werden nicht verstehen die Bedeutung. Was bedeutet den Willen des Vaters zu tun, wenn wir nicht zuerst sehen und gucken und verstehen können, wer diese Person ist, die hier an Erde gekommen ist, um den Willen des Vaters zu tun. Wenn wir wollen verstehen, wer diese Person ist, die vom Himmel herabgekommen ist, die er enttäuscht sich, dann müssen wir in der dreijenige Gott schauen. Die Dreijenigkeit oder die Gottheit. Und das ist ein Konzept, die manchmal schwierig ist zu klären. Wir haben Gott, den Vater. Wir haben Gott, der Sohn. Und wir haben Gott, der Heilige Geist. Das sind drei Personen mit einem Bewusstsein, mit einem Wille, aber tatsächlich eine Substanz, eine Essenz, der in drei Personen existiert. Deswegen, wir sagen nicht, dass wir haben drei Gott. Nein, das ist falsch. Es ist nur ein Gott. Es ist nur eine Substanz. Es ist nur eine Essenz. Es ist nur eine Natur. Aber diese Wesen, die wir nennen als Gott, existiert in drei verschiedenen Personen. Und wenn wir wollen verstehen, was bedeutet den Willen des Vaters zu tun, dann es gibt eine Einladung, dass wir gucken in die zweite Person von dieser Gottheit. Und ich glaube, dass wenn wir wollen verstehen, die erste Person, Gott, den Vater, es ist relativ einfach, vielleicht in unserer Kleinigkeit ein bisschen zu verstehen. Aber wenn es geht um den Sohn, wer dieser Sohn ist, glaube ich, dass manchmal es schwieriger zu verstehen. Weil oft wir kommen zu diesem Konzept von Schöpfung. Weil ein Sohn für uns bedeutet eine Schöpfung. Aber wir wissen, dass unser Herr Jesus ja immer da war. In Johannes Kapitel 1, Vers 1, Johannes sagt, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Weißt du, dieses Wort hier, das Johannes genutzt hat, in Griechisch war das Wort Logos. Also ein anderes Wort. Im Anfang war das Logos. Das Logos war bei Gott. Und das Logos war Gott. Weißt du, was ist die Geschichte von diesem Wort Logos? Als Johannes geschrieben hat, unter der Inspiration des Heiligen Geist, in Anfang war das Logos. Dieses Wort existiert schon seit mindestens 400 Jahren. Und wie kommt dieses Wort zum Leben? Dieses Wort kommt zum Leben in Griechenland. Als die Philosophen damals, sie haben Diskussionen gehabt mit einer Suche. Sie haben gesucht, der gesamte Sinn von allen Dingen. Und diese griechischen Philosophen damals, sie haben nichts anderes gemacht, als die ganzen Tage zu diskutieren. Und weißt du, es gab ein Thema. Das Ziel des Lebens zum Beispiel. Oder der Sinn der Wirklichkeit. Und dann haben sie diskutiert, warum die Dinge so und so sind. Und dann gab es eine Antwort. Und dann gab es noch einmal eine Frage. Aber warum so und so? Und dann gab es noch eine Antwort. Bis sie zu einem Punkt gekommen sind, die sie haben eine Grenze in ihre Kenntnis, in ihrem Verstand. Und immer wenn sie zu dieser Grenze gekommen sind, sie haben gesagt, das ist ein abstraktes Konzept. Wir verstehen nicht mehr weiter, wenn wir versuchen jetzt zu fragen, warum ab diesem Zeitpunkt geht nicht mehr. Deswegen, wir nennen dieses abstrakte Konzept Logos. Und vor 400 Jahren, diese Philosophen, in egal welches Thema, Mathematik, Geografie, Philosophie, egal welches Thema, immer wenn sie zu dieser Grenze kommen, sie nennen das als Logos. Also der alte griechische Ausdruck Logos hat eine außerordentliche weites Bedeutungsaspekt. Es wird unspezifisch im Sinne von Wort und Rede sowie Gehalt oder Sinn gebraucht. Bezieht aber auch das geistige Vermögen und was dieses hervorbringt, wie Vernunft. Ferner ein allgemeineres Prinzip, eine Weltvernunft oder eines gesamten Sinns der Wirklichkeit. Aber was ich finde interessant, ist das, was für diese griechischen Philosophen damals ein abstraktes Konstrukt war, für Johannes und für uns, das ist eine Person. Und als Johannes in Patmos war, er hat eine Vision gehabt in Offenbarung Kapitel 19, Vers 13. Und als er der Herr Jesus gesehen hat, es war geschrieben an den Herr Jesus, das Logos Gottes. Also in anderen Worten, Jesus ist das gesamte Sinn der Wirklichkeit. Er ist dieses Konstrukt, das die Philosophen damals nicht verstehen können. Diese zweite Person der Gottheit ist auch mehr. Wir lesen in Hebräer Kapitel 1, Vers 3. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens. Hast du schon Gedanken gemacht über solche Vers? Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens. Das heißt, wenn du willst besser verstehen diese Wesen, diese Gottheit, Gott den Vater, Gott den Heiligen Geist, dann du musst schauen, du musst deine Augen in diese Richtung bringen, in die Richtung des Logos, das Wort Gottes, weil er ist der Abdruck. Abdruck seines Wesens. Weißt du, Abdruck in Griechisch ist das Wort Charakter. Und die Bedeutung ist wie, weißt du, diese alte Schreibmaschine. Weißt du, ich habe das gelernt, als ich Kinder war, zu schreiben, diese alte Schreibmaschine. Und wenn du in solche alte Maschine arbeitest, und ich sage dir, druck Buchstabe A. Und du druckst Buchstabe A. Und ich frage dich, was A ist. Du kannst mir viele erzählen. Du kannst vielleicht ein Konzept sogar mir geben, was genau eine A ist. Was eine A bedeutet. Aber wenn ich sage dir, sag mir bitte, was eine A ist, ich will sehen. Weißt du, was deine Antwort ist? Du zeigst mir diese Bild, diese Abdruck. Und das ist unser Herr. Willst du Gott kennenlernen? Vielleicht du hast viele Konstrukte, viele Dinge in deinem Herz, in deinen Gedanken. Vielleicht du hast die Bibel so viel gelesen. Aber willst du Gott wirklich kennenlernen? Dann lass Gott dich zeigen, seine Abdruck, seine der Abdruck seines Wesens, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. In Kolosser, Kapitel 1, Vers 15, es ist geschrieben, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Hast du auch schon Gedanken über solche Dinge gemacht? Weißt du, in der Bibel oft, wir haben Dinge, die, es sieht so aus wie ein Paradox, wie ein Kontrast. Zum Beispiel, die Barmherzigkeit Gottes und seine Gerechtigkeit, das sieht so als ein Paradox. Oder der Zum Beispiel hier, wir lesen zum Beispiel, dass Stephanus, als er getötet ist, er hat gesehen im Himmel Jesus in seinem Thron, in der Recht von Gott, dem Vater. Und das lesen wir oft in der Bibel auch. Aber genau hier, in solchem Vers, Kapitel 1, Vers 15, wir lesen, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Obwohl der Herr Jesus in der Recht der Majestät steht, wenn du willst ein Bild von Gott sehen, es gibt nur, glaube ich, mindestens nur ein Bild. Ist deine zweite, ist deine dritte. Wenn du willst Gott sehen, dann musst du Jesus sehen. Er ist diese Logos. Deswegen zum Beispiel, als Johannes schreibt in Kapitel 14, was Philippus sagt. Philippus, Johannes Kapitel 14, Vers 8. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeigt uns den Vater. Und es genügt uns. Was ist die Antwort von uns, der Herr? Der Herr spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Siehst du seine Antwort? Willst du den Vater sehen? Ja, ich will. Dann wir wissen, wohin sollen wir gucken. Es gibt diesen Charakter, es gibt diesen Abdruck, es gibt diese Person, diese Logos. Und weißt du, ich habe schon oft meditiert über solche Dinge. Und die bessere Bild, die wirklich in mein Herz gekommen ist, von was kann ich das, solche Dinge vergleichen? Weil genau, wenn wir sagen, dass Jesus ist der Sohn Gottes, dann kommt genau solche Frage. Aber heißt dann, dass er wird gezeugt? Heißt das, dass er eine Schöpfung ist? Natürlich nicht. Wie kann er Sohn sein? Weil Sohn bedeutet, dass er kommt von seinem Vater. Es bedeutet, dass er leitet sich von seinem Vater ab. Es heißt, dass sein Ursprung ist sein Vater. Es heißt, er kommt von seinem Vater. Und wie kann das sein? Und das bessere Bild, das ich habe, ich mache jetzt einen Vergleich, ist meine Selbstwahrnehmung. Weißt du, ich, Renato, ich habe ein Bild, eine Selbstwahrnehmung von mir selbst. Seit wann habe ich das? Ich weiß es nicht. Seit ich ein Bewusstsein habe. Wahrscheinlich seit ich Baby war. Und das ist genau die erste Merkmale von meiner Selbstwahrnehmung. Hat eine Anfangszeit, oder? Ein bestimmter Zeitpunkt habe ich, als ich Bewusstsein von mir selber, habe ich angefangen, eine Image, ein Bild von mir zu bauen. Das ist der erste Merkmal, hat einen Anfang. Zweite Merkmal von meinem Bild. Mein Bild ändert sich mit der Zeit. Das Image, das Bild, das ich heute habe, in 10 Jahren wird anders sein. Das ist das zweite Merkmal von meinem Bild. Das dritte Merkmal von meinem Bild ist, mein Bild ist immer, immer nicht perfekt. Das Bild, das ich habe von mir selber, ist immer falsch. Manchmal, ich denke, dass ich bin besser und größer als die Realität. Und ich bin stolz von mir selber. Manchmal, ich denke, dass ich bin kleiner und geringer und schlechter als meine selber Realität. Deswegen vertraue ich nie in meine Selbstwahrnehmung. Ich komme immer vor Gott, wenn solche Dinge kommen, und frage: Herr, was ist deine Meinung in der Sache? Weil wir können nicht vertrauen in unser eigenes Bild. Jetzt, meine lieben Brüder und Schwestern, komm mit mir in diese Gedanken. Gott auch, den Vater, hat ein Bild, eine Selbstwahrnehmung von wer er ist. Aber die Selbstwahrnehmung Gottes ist komplett anders als die Selbstwahrnehmung Renatus. Der erste große Unterschied ist, die Selbstwahrnehmung Gottes hat nie einen Anfang. Es war immer da, als Gott den Vater selbst, ihn selbst kennengelernt hat. Er hat ein Bild produziert, aber er hat immer ihn selber kennengelernt. Seit der Ewigkeit, in der Vergangenheit und auch in der Zukunft, erkennt er selber perfekt und komplett und vollkommen. Zweites Merkmal. Dieses Bild ändert sich nicht mit der Zeit. In 100 Jahren, das Bild ist immer noch vollkommen perfekt. Drittes Merkmal. Das Bild ist perfekt. Das ist das Logos. Das ist das Bild. Und weißt du, was ist das Geheimnis? Epheserbrief sagt, dass Gott hat ein Geheimnis in seinem Herz für die ganze Ewigkeit gehalten. In seinem Herz. Und weißt du, was dieses Geheimnis war? Dieses Geheimnis war, dass eine Tag dieses Bild, diese Logos, diese Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, dieser Abdruck seines Wesens, ein Tag, dieser Abdruck wird Menschen geworden. Wenn das so wirklich ist, kannst du vorstellen, was die Engel die ganze Zeit im Himmel machen? Sie haben dort dieses Bild. Das ist das Logos. Und sie beten diese Person an. Sie beten natürlich Gott den Vater auch, aber durch diese Person, weil das ist das Bild. Und plötzlich, dieses Bild ist jetzt zum Erde gekommen, Menschen geworden. Kannst du vorstellen, was passiert für die Engel, wenn sie müssen jetzt dieses Bild, sie haben immer dieses Bild gesehen für die ganze Ewigkeit, voll Herrlichkeit, voll Ehre und Ruhm. Aber jetzt, sie gucken dieses Bild im Himmel und dieses Bild ist auf der Erde. Und sie müssen zu dem ersten Mal, statt nach oben zu gucken, nach unten. Wenn als dieses Geheimnis geöffnet ist, und das ist, was wir lesen in Lukas Kapitel 2, Vers 12. Und das sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in eine Krippe. Hast du schon Gedanken gemacht? Was bedeutet das? Das Logos. Die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Der Abdruck seines Wesens. Dieser Gegenstand, dass die Engel immer geguckt und zu beten, ist jetzt plötzlich auf der Erde. Und was ist ihre Reaktion? Wir lesen auch in Lukas. Und plötzlich war bei den Engeln eine Menge der himmlischen Herrscharen, die Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit Gott in der Höhe. Das ist dieses Geheimnis. Das Logos hat Himmel verlassen und ist jetzt Mensch geworden. Aber manchmal wir nicht nachdenken, was bedeutet das für ihn? Weil er ist Mensch geworden und er bleibt Mensch, wenn er zurückgeht in ihn. Das heißt, er hat unsere Natur aufgenommen, als Mensch natürlich, ohne Sünde. Und er bleibt Mensch auch für die Ewigkeit. Und durch diesen ganzen Prozess, als er hier gelebt hat, er hat geerbt, eine Erbe. Also wir lesen zum Beispiel in Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 4. Und er ist uns so viel erhabener geworden als die Engel, wie einer vor zugleichen Name vor ihnen geerbt hat. Weißt du, in Hebräerbrief Kapitel 2 insbesondere, aber auch in Kapitel 1, wir werden lesen, dass Jesus, als er hier in der Erde war, weil er hat, wie sagt man das auf Deutsch, er enttäuscht sich von dieser Herrlichkeit als Logos Gottes, dass er hier, als er hier war, er war niedriger als die Engel in Herrlichkeit. Ja? Zum Beispiel, als er hier war, er war nicht mehr omnipräsent. Er konnte nicht mehr in alle Platz sein. Er hatte nicht mehr alle Wissen mehr. Zum Beispiel, er sagt das selber in Matthäus Kapitel 10, zum Beispiel, dass er weiß nicht, wann der Sohn des Menschen zurückkommt. Also er hat alle diese Herrlichkeit gelassen. Und er ist unter die Engel gemacht. Aber ein Tag, er geht zurück an den Himmel. Und als er in den Himmel geht, er bekommt alle wieder diese Herrlichkeit, diese Ehre und Ruhm. Aber der Unterschied ist jetzt, dass jetzt bekommt er auch als Menschen diese Ehre und Ruhm. Und heute der Person, der sitzt auf dem Thron, ist auch ein Mensch. Er hat geerbt. Er hat seine Belohnung erhalten. Weil für alles, was er hat hier in dieser Erde gemacht. Deswegen, wir lesen zum Beispiel solche Dinge in Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 5. Mein Sohn bist du und ich habe dich heute gezeugt. Ich habe gerade gesagt, der Herr war nicht gezeugt. Warum sagt Gott über Jesus solche Dinge? Weil jetzt, als er zurück zum Himmel geht, er bekommt alles wieder, diese Ehre und Kron und Erbe und Herrlichkeit, aber jetzt als Mensch. Und er verdient das für alles, was er hat getan, als er hier in dieser Erde war. Oder auch im Psalm 24, wir lesen über seinen Eintritt in den Himmel. Dort wir lesen, erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr Ewigen fort, dass der König der Herrlichkeit einzieht. Und ich vorstelle hier mich, in meinem Herz, die Engel, wie zwei Gruppen von Engeln, und sie singen. Und eine Gruppe sagt, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Wer ist diese Person? Weil durch diese Pforte ist kein Mensch durchgegangen. Jetzt kommt der erste Mensch. Und das ist der Herr. Wer ist er? Und die andere Gruppe sagt, der Herr ist stark und mächtig. Der Herr mächt im Kampf. Erhebt ihre Tore, eure Häupter und erhebt euch, ihr ewigen Pforte, dass der König der Herrlichkeit einziehen. Nur wenn wir verstehen, wer dieser Logos ist und was bedeutet diese Menschwendung, ist das richtig? Wendung. Können wir verstehen, was bedeutet dann gekommen und den Willen des Vaters zu tun. Ich bin von Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meine Wille tue, sondern den Wille dessen, der mir gesandt hat. In Hebräer, Kapitel 2, Vers 9 und 10, wir lesen. Wir sehen aber, denn der ein wenige unter die Engel erniedrigt war, Jesus, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden, der Tod schmeckt. denn es entsprach ihm und dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, in denen er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Letzte Teil noch einmal. Den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Hebräer Kapitel 5, Vers 8 sagt auch etwas Englisch. Hebräer 5, 8. Und er lernt, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Kannst du mir solche Verse erklären? Er lernt, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Den Urheber ihre Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Ich habe gerade gesagt, er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Er ist das Bild. Er ist das Logos. Er ist perfekt in alles. Wie kannst du jemanden vollkommen machen, der schon perfekt ist? Wie kannst du vollkommen jemanden machen, der schon das Logos, der Logos, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit ist, machen? Er ist gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Das war sein Essen. Das war sein Leben. Wenn du kannst das Herz von dem Herrn Jesus sehen, als Mensch, weißt du, was du dort findest? Ist eine voll Liebe für seinen Vater. Wenn du guckst, seine Tod am Kreuz, wir offen denken, er hat das für uns getan. Meine lieben Brüder und Schwestern, zuerst, er hat das für seinen Vater gemacht, nicht für uns. Uns ist eine Konsequenz von dieser Liebe. Aber er hat das für seinen Vater. Sein Herz war in Feuer für Liebe an seinen Vater. Das war sein Essen, das war sein Leben. Und weißt du, wenn du solche Dinge in deinem Herz auch hast, dann erfährst du auch Leiden, genau wie Jesus. Wir haben gerade gelernt. Obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Er lernt gehorsam, wegen was er litt. Den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. In anderen Worten, er hat diese Krone, diese Erbe verdient oder sie verdient jetzt als Mensch. Obwohl er immer das Logos, der eingeborene Sohn Gottes, das Glanz der Herrlichkeit war, hat er sich als Menschen wurde, diese Herrlichkeit entledigt. Und als er zu seinem ewigen Vater zurückkehrt, krönte dieser ewige Vater ihn jetzt in Herrlichkeit nun als Mensch. Mensch und Gott natürlich, weil er hat nie gestoppt, Gott zu sein. Als er hinter der Erde war, immer noch Gott. Nur diese Herrlichkeit war nicht da. Aber jetzt bekommt er wieder diese Herrlichkeit, aber als Mensch. Wir wissen, dass Jesus sich seine Herrlichkeit enttäuscht hat, als er auf die Erde kam. Er blieb Gott, aber er wurde von seiner Herrlichkeit entblößt. Daher war er, als er hier auf der Erde war, nicht omnipräsent, wie schon gesagt, und nicht allwissend. Daher ist meine Frage an euch. Was bedeutet das? Er lernt gehorsam durch die Dinge, dass er liebt. Wir haben gerade gesagt, dass das große Geheimnis von Gott, das war verborgen in seinem Herz, das war ein Tag, Jesus Mensch ist, ein Tag, dieser Logos ist. Das war verborgen in ihr, auch von den Engeln. Sie wussten das nicht. Und jetzt dieses Geheimnis ist offenbar. Und dann meine Frage ist, als diese kleine Baby dort war, die Frage ist, wusste Jesus zum Beispiel von seiner Mission, seit er in der Krippe in Windel lag? War Jesus jemals ungehorsam? Wie kann er gehorsam lernen durch seine Leiden? War er jemals ungehorsam? Nein, definitiv nicht. Dass er durch das Leiden gehorsam gelernt hat, bedeutet, dass Jesus in seiner Reise hier auf die Erde zur höheren Stufe geführt wurde, immer von einer Stufe zu der nächsten. Weißt du? Wie zu lernen, zu laufen zum Beispiel. Wie lernt man zu laufen? Als du ein Jahr alt bist, du musst lernen zu laufen. Was bedeutet das? Bedeutet Leiden, oder? Sehr viele Leiden. Und dann du lernst zu laufen. Und dann lernst du zu sprechen. Und dann du lernst die normalen Dinge wie jeder Mensch. Und natürlich, also, glaube ich, dass Jesus nicht wusste von seinem Mission am Kreuz, zum Beispiel, als er 2 Jahre alt war. Genau wie er gelernt hatte zu laufen, er hat auch gelernt in dieser Beziehung mit seinem Vater als Menschen. Was bedeutet das? Stück für Stück durch Gehorsam hat er gelernt. Er war vorbereitet von Stufe zu Stufe. Das heißt nicht, dass er einen Tag ungehorsam war. Nein. Aber weil er gehorsam war in Kleinigkeit, wie zu laufen zum Beispiel, hat er die nächste Dinge gelernt. Und als Kind, er hat alle diese Dinge Stufe für Stufe gelernt. Das heißt, als Baby konnte Jesus nicht sprechen und er litt und lernt wie wir alle. Zuerst litt er, um das Laufen zu lernen und dann zu sprechen wie wir. Und während er als Mensch wuchs, lernt er die Beziehung zu seinem Vater. Ich glaube nicht, dass er mit 2 Jahren von seiner Mission am Kreuz zu sterben wusste. Ich glaube, dass diese Offenbarung später in sein Leben kam. Nachdem er in alle Leiden gelitten und bewahrt wurde, was ihm immer von einem Wissensniveau zu einem anderen in Bezug auf seine Beziehung zum Vater und sein Werk, seine Mission führt. Deswegen, der Urheber ihre Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Das bedeutet, gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Es ist eine, die Leiden, die wir hier sprechen, ist eine Leiden der Gerechtigkeit. Weißt du, immer wenn du Gerechtigkeit suchst, du findest Probleme in deinem Leben. Ja? Du findest Resistenz in deinem Leben. Du findest Widerstand. Das war mit Jesus, das war mit dem Apostel, das war in dem Alten Testament, das ist in dem Neuen Testament. Und das ist immer so. Immer wenn wir wollen, wirklich, in Realität, den Willen des Vaters zu tun, werden wir Widerstand bekommen. Und dann die Frage ist, wie antworten wir solche Situationen? Können wir auch, wie der Herr Jesus, lernen, durch unsere Leiden gehorsam? Und jetzt die Frage, die ich auch gestellt habe. Vollkommen gemacht wurde derjenige, der bereits vollkommen war. So geschieht es auch mit uns, meine liebe Brüder und Schwestern. Das ist das Thema zum Beispiel von Hebräerbrief. Wir sind berufen, wie Jesus zu sein. Wir sind berufen, auch alles zu tun, was der Gott, Vater willen ist. Wir sind auch, ich brauche ein bisschen Wasser. something. Amen. Yeah, passion. Something. Vielen Dank. Noch mehr. Ja, danke schön. Weißt du, der Herr Jesus hat gelernt, gehorsam für die Dinge, die er erlitten hat. Und genau so ist auch mit uns. Wir sind auch berufen zu sein wie Jesus. Aber genau die Frage, wie kann es sein, dass der, der schon perfekt war, vollkommen ist? Diese Vollkommenheit hat zu tun mit Vollständigkeit. Ja? Komplett alles machen, was der Vater will. Das ist dann seine Vollkommenheit. Das heißt nicht, dass vorher er war nicht perfekt oder vorher war er ungehorsam. Nein, er war schon gehorsam. Er war schon perfekt. In dem Sinne, dass seine Natur war perfekt. In dem Sinne, dass er keine Fehler hat. Aber er läuft zu dieser Vollkommenheit, Stufe bei Stufe, Schritte nach Schritte. Als er bekommt eine Offenbarung von seinem Vater für diese Zeit und er gibt die richtigen Worte für diese Zeit, danach kommt die nächste Offenbarung, die nächste Stufe in seinem Leben. Und er läuft Stufe pro Stufe in eine bestimmte Richtung zur Vollkommenheit. Bis er bereit ist, sein Leben als Opfer zu geben am Kreuz. Und dieses ganze Werk hat er ihm würdig gemacht, gekrönt zu sein über alle anderen Namen. Warum? Weil er gekommen ist, den Willen des Vaters zu tun. Und weißt du, das ist auch mit uns. In diesem Sinne, wir können Jesus haben als ein Beispiel, als ein Vorbild. Natürlich, er als Logos, ja, das ist sein Ding. Ja. Er als ein Opfer für Sünde, das ist sein Ding. Wir müssen nicht sterben für die Sünde der anderen. Aber in diesem Sinne, dass er hat gehorsam gelernt durch seine Leiden. Dass er kommt von einer Stufe zu der anderen. Er ist das perfekte Beispiel für uns. Weißt du, wir sind in Augen des Herrn, wir sind bereits perfekt durch den Tod des Herrn Jesus am Kreuz. Weißt du? Wenn der Vater uns guckt, er sieht mehr keine Sünde, weil wir haben schon dieses Blut an uns. Aber trotzdem, er sagt in vielen von Briefen von Paulus, Paulus sagt, läuft, run, wie heißt das auf Deutsch, habe ich vergessen, run. Rennt, genau, rennt zu diesem Preis. Aber ihr habt schon den Preis bekommen durch sein Werk. Oder Paulus sagt, wir laufen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, bis wir bekommen diese Bild in uns. Wie kann das sein? Also das heißt, es ist auch ein Paradox. Immer wenn wir solche Paradox haben, ist immer wunderbare Wahrheit dahinter. Wir sind schon bereits in seine Augen reingemacht. Durch den Tod des Herrn Jesus. Er hat uns heilig und rein gemacht. Das ist eine Tatsache. Und niemand kann das ändern. So wie Jesus bereits immer perfekt war, als er auf die Erde kam. Aber er musste zur Vollkommenheit durch Leiden gelangen, obwohl er bereits perfekt war. Es scheint ein Widerspruch zu sein. Aber es ist auch so mit uns. Wir sind berufen, es zu erobern, indem wir uns mit den Leiden Christi identifizieren. In diesem Sinne, das sind immer diese zwei Aspekte des Kreuzes, die ich immer wieder sage. Das Kreuz Jesus hat zwei Aspekte. Ein erster Aspekt ist Substitution, Ersatz. Er hat den Preis für uns bezahlt. Wir können, das ist seine Dinge. Das ist sein Aspekt. Aber es gibt einen anderen Aspekt. Und dieser andere Aspekt ist Identifikation. Wir identifizieren uns mit ihm. Wie? In seinem Leiden im Leben. Wir werden nicht von ihm, also wir sind nicht berufen. Ja? Und für eine andere Person zu sterben, für seine Sünde, das hat Jesus für alle unsere Sünde gemacht. Aber wir sind berufen, in seinem Leiden teilzunehmen. Diese Leiden für Gerechtigkeit, in diesem Hunger und Willen, den Vater zugefahren. Das Leiden allein, meine Liebe, das ist auch ganz wichtig. Das Leiden, viele Christen, sie denken, dass wenn sie viele leiden, dann sind sie besser. Oh, ich habe viele Krankheiten, ich habe viele finanzielle Probleme. Dann, das ist nicht so. Da müssen wir ganz eine klare Trennung hier machen. Es gibt Christen, die ihr ganzes Leben lang leiden. Und anstatt mehr wie Christus zu werden, werden sie mehr mit der Zeit verbitterter oder härter und schwieriger. Es geht nicht darum zu leiden. Es geht darum, mit Christus zu leiden. Das heißt, eine Identifikation mit ihm, in diese Hunger und Willen, der Vater zu gefallen oder gekommen und den Willen des Vaters zu tun. Deswegen kann Paulus sagen, solche Dinge wie in Galater. Ich mache schon den Abschluss, ja? In Galater Kapitel 2, Vers 19. Ich bin mit Christus gekreuzt. Das ist dieser Aspekt von Identifikation. Und ein anderes Beispiel, und dann mache ich wirklich den Schluss, ist in Markus Kapitel 10, Vers 36. Dort kommen zwei Junge an der Herr Jesus. Weißt du, genau wie der Herr Jesus geerbt hat, er hat diese Erbe, diese Lohnung bekommen, wegen seiner Leiden in seinem Leben und auch in seinem Tod. Und dann jetzt hat der Vater ihm eine Krone gegeben und er regiert das ganze Universum. Genau so sind wir auch berufen, mit ihm zu erben, mit ihm zu regieren. Aber es gibt Konditionen, das auch zu bekommen. Und deswegen finde ich ganz interessant diesen Text, diese Passage Markus, weil zwei Jungen, sie kommen zu Jesus, das sind Johannes und Jakobus. Und sie kommen zu Jesus mit einer Frage. Und der Herr sagt, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Und sie aber sprach zu ihm, gib uns, dass wir eine zu deiner Rechten und eine zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Also das ist eine große Frage, oder? Eine große Bitte an den Herr Jesus. Was tatsächlich sie meinen ist, wir wollen mit dir beginnen. Wir wollen, weißt du, wenn ein König kommt und zwei Männer sind in seiner Rechten und Linken, das bedeutet, das sind die zwei, die mit ihm regieren auch. Wir wollen mit dich regieren, Herr. Und dann guck mal, was der Herr Jesus sagt. Jesus, Vers 38, Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr betet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde. Und was sagen sie? Ja. Das ist wie meine Manuela, sie ist 4 Jahre alt und sie kommt zu mir und sagt, Papa, ich will dein Auto fahren. Und ich sage, Manuela, kannst du das machen? Und sie sagt, ja, Papa. Ja. Sie hat keine Ahnung, was sie sagt. Ja. Und genau war Jakobus und Johannes. Ich habe keine Ahnung. Aber hast du bemerkt, was ist die Frage von dem Herrn Jesus? Die Frage ist, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Was ist diese Kelch? Was ist diese Taufe? Das ist die Taufe des Leidens. Die Taufe des Identifikation mit ihm. Das ist der Kelch des Leidens. Mit ihm zu identifizieren, Herr Jesus. Ich will der Wille des Vaters tun, egal was passiert. Weißt du, wenn du nicht mehr auf deine eigenen Interessen schaust, wenn der Interesse Gottes ist größer in deinem Leben als dein eigenes Interesse, wenn du verachtet alle deine Interessen, deine Dinge und du lässt alles am Kreuz, dann bist du bereit, in diese Weg mit ihm zu laufen, mit ihm in die Zukunft zu regieren auch, mit ihm miterben. Weißt du den Unterschied zwischen Jesus und uns, wenn wir diese Erbe bekommen? Der Unterschied ist folgendes. Jesus hat diese Erbe, diese Krone. Wir werden auch eine Krone bekommen, wenn wir in diese Weg gehen. Jesus bekommt eine Krone, weil er verdient das. Er ist der einzige Mensch, der das verdient. Wenn ich im Himmel bin und der Herr Jesus kommt zu mir und sagt, Renato, hier ist deine Krone. Ich werde gucken, ob vielleicht spricht er mit dir. Jesus, bist du sicher, ist mit mir, weil ich verdiene das nicht. Deswegen, wir lesen in der Offenbarung, dass diese 24 Ältesten, die zusammen mit Jesus regieren, sie nehmen ihre Krone. Und was machen sie mit dieser Krone? Sie legen das in die Füße des Herrn Jesus, weil sie wissen, sie verdienen das. Wir verdienen das nicht. Aber trotzdem wird er uns geben. Aber lieber Bruder und Schwester, das ist nicht automatisch. Das ist nicht nur, weil, ja, ich bin Kinder Gottes, dann werde ich automatisch diese Krone bekommen. Nein. Die Bibel ist ganz, ganz klar. Es gibt einen Weg. Es gibt Voraussetzungen für das. Und das Hauptvoraussetzung ist das Thema für heute. Wir kommen, um den Willen des Vaters zu tun. Wenn wir mit ihm so identifizieren, und nichts anderes mehr hat eine Wichtigkeit in unser Herz, außer den Willen des Vaters zu tun. Dann sage ich euch mit 100% Sicherheit, du willst auch diese Krone bekommen von unser Herr. Du treuer Knecht. Gott segnet euch. Amen.